SWR 2 Wissen.
Technologie bereichert unser Leben, macht es so viel besser. Aber da ist ein wichtiger Teil unseres Lebens, der von dieser Technik vergessen wurde. Unser Sexleben.
Im Bereich sozusagen des Erotischen und des Sexuellen, im Bereich der sozialen Kommunikation, ist das meines Erachtens natürlich ein ganz starkes Moment. Also dieses Gefühl, ich habe jetzt hier eine Auswahl von Menschen und ich kann jetzt tatsächlich ganz souverän darüber entscheiden, wen will ich nicht.
Ja, das ist so der neue Trend, dass man eben auch über die Entfernung miteinander spielen kann.
Sex is mainly movement.
Sex besteht ja hauptsächlich aus Bewegung. Die Daten werden nach dem Sex an eine Handy-App gesendet. In dieser App werden die Informationen analysiert. Im Anschluss macht die App Vorschläge, wie das Sexleben verbessert werden kann.
Sex per Smartphone. Wie Apps das Liebesleben verändern. Eine Sendung von Johannes Nichelmann.
Mit dem Smartphone in der Hand der neuen Liebe entgegen. Oder dem schnellen Abenteuer. Für jede Phase unseres Liebes- und Beziehungslebens gibt es heute die richtige Applikation, kurz App. Da sind Dating-Apps, Apps, die das Leben von Paaren spannender machen sollen und Apps, die Sexspielzeuge steuern. Es geht ums Kennenlernen und um das Beziehungsleben. Technik ganz nah. Fangen wir an mit dem Kennenlernen.
Ich stehe hier auf dem Kurfürstendamm in Berlin, einer der Straßen mit den meisten Fußgängern in Deutschland. Und wenn ich mich hier so umsehe, sehr viele Menschen halten gerade ihr Smartphone in der Hand. Und ehrlich gesagt, auch ich schaue gerade auf mein Handy. Geöffnet ist die Dating-App Happn. Die kommt aus Frankreich, hat dort über 150.000 Nutzer und verwendet die GPS-Funktion des Smartphones. Im Umkreis von 250 Metern werden mir alle anderen Happn-User angezeigt. Alle sind hier auf der Suche nach neuen Kontakten, vielleicht auch nach der großen Liebe. Jedenfalls auf meinem Display erscheinen Fotos von Männern und Frauen fast jeden Alters. Da ist jetzt, wenn ich hier raufschaue, ein Typ, der nur seinen Oberkörper zeigt. Okay, ein anderer steht vor einem tiefer gelegten Opel. Und hier eine junge Frau, die sich Sandra nennt, 26 Jahre alt ist. Die kann ich jetzt anschreiben. Hi, wie geht's?
Sandra schreibt mir zurück. Wir verabreden uns auf ein Interview. Sie kommt aus Stuttgart und hat sich erst vor kurzem Happn kostenlos auf ihr Telefon geladen.
Ein bisschen schmusig, hä?
Wann nutzt es zum ersten Mal am Tag?
Unterschiedlich. Also entweder tatsächlich morgens, wenn ich noch Zeit habe und meine Zigarette rauche und alle News durchgeguckt habe, die ich irgendwie da morgens bei dem ersten Kaffee durchschaue.
Was sind so deine Erfahrungen mit Happn?
Sehr lange habe ich das einfach nur auch wieder so als so eine Art Spiel genutzt und hatte aber tatsächlich letzte Woche mein erstes Online-Date über Happn. Ich habe mir jetzt vorgenommen, okay, wenn dann rigoros sagen, gleich treffen und angucken. Weil dieses Schreiben liegt mir dann einfach nicht. Dann habe ich das auch relativ spontan gemacht. Letzte Woche war ich auf dem Weg von der Arbeit nach Hause, habe dem Typen gefragt, was er macht. Er meinte, mit dir einen Drink nehmen. Dann bin ich gleich wieder umgestiegen. Ich war noch in der Bahn. Zack, und 5 Minuten später haben wir uns an der Haltestelle getroffen. Sind was trinken gegangen, 2 Bier. Haben uns ganz nett unterhalten. Keine üble Überraschung. Sah auch aus wie auf dem Foto. Netter Typ, ein bisschen nervös wirkte er, sind wir auch noch zu ihm gegangen. Also hat dann doch so ein Ende genommen. Naja.
Tanzstunden besuchen im Allgemeinen die 16- bis 18-Jährigen.
Der Abschlussball war eigentlich so ganz toll. Zuerst musste man halt einmarschieren zusammen und dann musste man uns alle im Kreis aufstellen.
Früher waren die Tanzstunden die erste Gelegenheit, dem anderen Geschlecht körperlich nahe zu kommen. Schon länger aber sind es die 13- bis 15-Jährigen, die ihre ersten schüchternen Versuche auf dem Liebesparkett des Internets starten. Ein Drittel der Paare in den USA, die zwischen 2005 und 2012 geheiratet haben, haben sich online kennengelernt. Viele noch über Internetseiten. Jetzt aber kommen die Dating-Apps. Und da scheint es vor allen Dingen um das Aussehen der Menschen zu gehen. Denn mehr Informationen als Bild, Namen und Alter gibt es nicht. Mögliche Partnerinnen und Partner werden also aufgrund ihrer Erscheinung für gut oder schlecht befunden. Obwohl das Foto auf dem Display manipuliert sein kann oder zumindest nicht so die ganze Wahrheit darstellt. Konrad Paul Liesmann ist Professor an der Universität Wien für Methoden und Vermittlung von Philosophie und Ethik. Von ihm will ich wissen, was ist seiner Meinung nach schön im digitalen Zeitalter und wie unterscheidet sich das von dem Schönen der Vergangenheit?
Faust lernt Grete nach einem Kirchgang kennen. Wenn solche ritualisierten Formen nicht existieren, sondern man auf der Straße, in einem öffentlichen Verkehrsmittel, bei einer Party, in einem Club jemanden ansprechen will oder kennenlernen will, geht man ja auch nach dem Aussehen. Aber es ist natürlich das Aussehen, das eine Person in ihrer gleichsam lebenden Umgebung an den Tag legt. Man sieht auch gleichzeitig, wie er blickt, man sieht, wie er sich bewegt. Man hört ihn vielleicht sogar schon im ersten Moment, wo man ihn erblickt, wie er spricht. Und das ist ganz was anderes, als nur ein Foto zu sehen. Ja, also jemanden nur nach einem Foto auszuwählen, das ist sozusagen die Reduktion auf das Minimum äußerlicher Merkmale.
Was macht das mit einer Gesellschaft, die sich ihre Partner aufgrund von Fotos auf dem Smartphone aussucht? Zwei, drei Bildern, die man auf dem Display sehen kann. Für Konrad Paul Liesmann kommen hier Begriffe aus der Wirtschaft zum Tragen. Es geht um Marktbeobachtung. Der Kapitalismus des Knutschens?
Eine Art von Austesten, wie komme ich an, wie spontan bin ich selber, wie bereit bin ich selber, mich auf jemanden sehr, sehr schnell, sehr, sehr kurz, sehr, sehr oberflächlich einzulassen und vielleicht entwickelt sich daraus etwas. Deshalb sind also solche Dating-Apps ja auch anders konstruiert als etwa diese Möglichkeiten der Internetpartnersuche, wo man ja wirklich komplexe Profile eingeben muss und wo alles sozusagen vom ganzen Design her darauf aus ist, das könnte mehr als nur eine flüchtige Begegnung, du suchst wirklich einen Partner und überleg dir das gut. Also das, denke ich, sind doch nochmal zwei Ebenen.
Neben der bereits genannten Dating-App Happn gibt es noch zahlreiche andere Angebote. Zu den bekanntesten zählt Tinder. Sie ist der Klassiker und weltweit wohl am meisten in Gebrauch. Nutzerinnen und Nutzer bekommen Fotos und Profile von Menschen angezeigt. Mit dem Daumen können Sie nach links wischen, wenn kein Interesse besteht. Nach rechts, wenn Sie sich einen Chat oder mehr vorstellen können. Dann gibt es ein Match. Roger, 32 Jahre alt, hat so seine Liebe gefunden.
Also, sie war eine Bekannte von zwei Freunden, aber lustigerweise, wir hatten uns in Tinder auch. Und dann, wir haben ein Date organisiert und dann hat es sehr, sehr gut geklappt. Und dann,
scheinbar, ihr seid ja zusammen.
Ja. Also ich bin auf jeden Fall dankbar zu Tinder wegen das. Ja, ich hatte ein schlechtes Gewissen am Anfang, weil es ist wie die IKEA-Kataloge manchmal. Aber dann, ja, alle sind da Vögeln und Sex haben und am Ende, man muss nicht so viele Gedanken sich machen.
Roger hat sich für den Fall, dass die Dame seiner Wahl nicht seinen Erwartungen entsprach, auch immer einen Notfallplan zurechtgelegt. Eine kurze SMS an einen Freund, der dann anruft und ihn wegen einer wirklich dringenden Sache zu sich bittet. Aber meistens, sagt Roger, habe er schon vom Display aus richtig entschieden, mit wem es ein sogenanntes Match gibt und mit wem nicht. Ein Moment der Macht. Konrad Paul Liesmann.
Ja, wir fühlen uns ja auch in anderer Weise, wenn wir uns in der digitalen Welt bewegen, mächtig. Wir haben Zugriff auf alle Informationen dieser Erde. Also ich meine, das galt früher nur für einen Gott. Ja, heute gilt das für jeden, der ein Smartphone besitzt. Ja, im Bereich sozusagen des Erotischen und des Sexuellen, im Bereich der sozialen Kommunikation ist das meines Erachtens natürlich ein ganz starkes Moment. Also dieses Gefühl, ich habe jetzt hier eine Auswahl von Menschen und ich kann jetzt tatsächlich ganz souverän darüber entscheiden, wen will ich nicht, wird ja nur sozusagen von dem Bewusstsein getrübt, dass auf der anderen Seite über mich selber genauso schnell entschieden wird.
Wir verdoppeln uns. Unsere Profile auf den Dating-Apps erhalten ein Eigenleben. Sie spiegeln den Teil von uns wider, den wir für besonders spannend, attraktiv und vorzeigbar halten. Unsere Armmuskeln, die Büchersammlung im Hintergrund unserer Profilfotos oder unseren einstudierten Selfie-Blick. Die erste Dating-App kommt 2009 auf den Markt. Sie heißt Grindr und ist bis heute für homosexuelle Männer ein wichtiges Dating-Instrument. Grindr hat um die 7 Millionen User. Sie kommen aus 192 verschiedenen Ländern. Täglich werden 30 Millionen Nachrichten ausgetauscht und 2 Millionen Bilder versendet. Die homosexuellen Nutzer von Dating-Apps sind also schon länger dabei und haben mehr Erfahrung im Umgang mit der neuen Technologie als heterosexuelle Nutzer. Sharif Mollaborkus ist Senior-Dozent an der Universität von Sussex in Großbritannien. Seit 15 Jahren erforscht er die Dating-Kultur homosexueller Menschen weltweit. Was macht Grindr so erfolgreich?
It's interesting if you were to look at the app stores for Android or for
Es ist ganz interessant, wenn Sie in die App Stores schauen, ob für Android oder Apple, werden Sie viele ähnliche Angebote finden. Grindr aber ist in meiner Forschung von Studienteilnehmern oft als die Haupt-App dieser Form charakterisiert worden. Der Grund, warum sie so erfolgreich ist, ist, dass sie mit dieser Technologie die erste auf dem Markt war. Sie hatte ein sehr einfaches und sauberes Design. Mit vielen Aspekten bedient sich die App den Elementen der schwulen Dating-Kultur, die bereits durch Internetseiten Bestand hatte. Sie haben das für Smartphones adaptiert und angepasst. Außerdem haben sie die GPS-Funktion mit eingebaut, denn eines war für alle schwulen, Lesben, Bi- und Transgender-Gemeinschaften schon immer sehr wichtig, andere zu lokalisieren, die auch dieser Gruppe angehören. Zum ersten Mal haben wir eine Technologie, die homosexuellen Menschen erlaubt, sich gegenseitig in echten Räumen zu finden.
Haben homosexuelle Menschen durch die Applikation jetzt mehr Sex als früher? Die Forschung ist sich unsicher. Zum einen ist nicht klar definiert, welche Aktivitäten genau unter dem Begriff Sex zusammengefasst werden. Und es gibt keine Daten darüber, wie viel Sex homosexuelle Männer vor dem Einzug der App-Technologien hatten.
Was wir heute wissen und was auch meine Forschungen zeigen, ist, dass Menschen, die Grindr und andere Applikationen, aber auch Dating-Websites benutzen, mehr Sex haben als Leute, die diese Angebote nicht nutzen. Aber ich muss deutlich sagen, diese Leute, die dort nicht zu finden sind, suchen vielleicht gar nicht nach Sex. Es könnte also so sein, dass Leute nicht mehr Sex haben, weil es Grindr gibt, sondern dass für die Suche danach Grindr einfach stark genutzt wird.
Grindr oder auch Tinder, sie bringen Vorteile für eine Gruppe von Menschen, die jahrzehntelang auch in Deutschland diskriminiert und an den Rand gedrängt worden ist. Jetzt gibt es die Gelegenheit, sich zu erkennen, sich zu begegnen, ohne einschlägige Orte aufsuchen zu müssen. In der Stadt und auf dem Land. Das ist vor allem in Gesellschaften nützlich, in denen noch heute Jagd auf Homosexuelle gemacht wird. Treffen sind möglich, ohne bekannte Treffpunkte zu besuchen. Aber die Dating-Apps bringen nicht nur Gutes. Wer Grindr benutzt, gibt seinen Standort bekannt. Die App zeigt 50 andere Nutzer in der Umgebung an. Es wird nicht gezeigt, in welche Richtung man gehen muss, um jemanden zu begegnen, aber exaktes Orten ist dennoch möglich. Wenn man weiß, dass die Person von einem Ort 1 Kilometer entfernt ist und vom anderen Ort 800 Meter, dann ist klar, wo sie sich aufhält. So haben in Ägypten angeblich Polizisten Jagd auf Homosexuelle gemacht. Seit einiger Zeit gehen Warnmeldungen durch das Netz. Grindr hat nach einigem Zögern reagiert und die Distanzfunktion ausgeschaltet. Nicht nur in Ägypten, auch in Saudi-Arabien, Nigeria und Russland. Seitdem hat sich viel verändert. Ich rufe Ahmed via Skype an. Er wohnt in Kairo, ist 30 Jahre alt.
Ich nutze die App, wenn ich jemanden einladen will oder wenn mir gerade langweilig ist. Dann gucke ich halt so herum. Es ist für mich auch zu einem sozialen Medium geworden. Ich checke es regelmäßig und wenn es Klick macht, macht es eben Klick.
Die Betreiber von Grindr haben ja nach einigem Druck von außen die GPS-Funktion für Ägypten ausgeschaltet. Vermisst du das?
Oh ja, das mache ich. Zu Beginn, als sie das geändert hatten, fühlte ich mich sicherer und dachte, dass es wirklich nett ist, dass sie sich um unsere Sicherheit kümmern und uns diesen Schutz gewähren. Aber ja, ich vermisse es wirklich. Ich vermisse es.
Was genau hat sich verändert?
Ich denke, da sind mehr Leute, die jetzt schüchterner sind. Dieses Hi, wie geht's dir, wonach suchst du, nach Sex oder nach was anderem, das gibt es immer noch. Aber da sind welche, die sich nur treffen wollen, um Freundschaft zu schließen. Der Wandel zeigt sich auch dadurch, dass die Leute weniger Fotos von sich zeigen. Es sind kaum noch Gesichter auf den Profilen zu sehen und die meisten wollen auch keine Bilder mehr tauschen. Normalerweise frage ich nach dem ganzen Hallo, ob ich ein Foto haben kann. Jetzt sagen sie, nein, ich muss dich kennen, bevor ich dir ein Foto von mir schicke. Du bekommst erst nach einer Stunde Chatten ein Bild zu sehen oder manchmal sogar erst nach ein paar Tagen. Nicht jeder hat dafür die Geduld. Einige, und ich bin einer davon, lassen das dann halt sein. Wenn du so paranoid bist, habe ich keine Lust auf ein Treffen und auch nicht auf ein Gespräch, verstehst du?
Aber du triffst dich immer noch mit den Leuten über diese App. Wie versuchst du dich zu schützen und nicht an die Falschen zu geraten?
Ja, das mache ich. Ich siebe jetzt aber mehr aus, mit wem ich schreibe und mit wem nicht. Ich bevorzuge auf Englisch zu schreiben, nicht auf Arabisch. Wenn jemand kein Englisch spricht und nicht gleich Fotos mit mir teilt, filtere ich ihn aus.
I have a filtration process like that.
Aber mir ist etwas Interessantes aufgefallen. Ich hatte keine unheimlichen Begegnungen, aber seit diese ganze Undercover-Diskussion begonnen hat, bekomme ich komische Mitteilungen. Sowas wie: Hi, ich bin Ahmed oder Ahmad oder wie auch immer. Ich bin Ingenieur, ich lebe in dieser und dieser Gegend und ich bin 29 Jahre alt. Ich kriege also kurze Biografien geschickt und dann immer die Frage: Und du? Es kommen echt viele dieser Nachrichten, aber so läuft das normalerweise ja nicht. Und sie sind immer auf Arabisch. So als würde sie jemand kopieren und einfügen. Das macht mir Angst. Ich antworte darauf nie. Ich bin da skeptisch. Aber vielleicht ist das nur die Paranoia, die jeder jetzt hier hat. Ich blocke die dann immer.
Sex ist das eine, um das es bei den Dating-Apps geht. Das andere sind einfach die sozialen Kontakte, die man knüpfen kann, sagt der britische Wissenschaftler Sharif Mollerbokus.
Eine meiner Lieblingsgeschichten stammt von einem Mann, der Grindr benutzte, um in einer neuen Stadt, in die er bald ziehen wollte, herauszufinden, wo eine schwulenfreundliche Wohngegend sei. Er stellte sich also auf die Straße und schrieb 15 Männer an, die in der Nähe dieser Straße lokalisiert wurden. Er schrieb: Ich suche nicht nach Sex, aber ich suche nach einer neuen Wohngegend. Ist das hier eine schwulenfreundliche Nachbarschaft? Das ist ein komplett anderer Weg, Grindr zu benutzen, völlig asexuell. Nichtsdestotrotz erinnert uns das an die Idee der Möglichkeit für homosexuelle Männer, miteinander in Verbindung treten zu können. Und zwar nicht nur für Sex, sondern auch aus vielen anderen Gründen.
Egal ob homo, bi, trans oder heterosexuell, irgendwann kommt vielleicht die große Liebe. Ob über Dating-Apps oder zufällige Zusammentreffen an der Supermarktkasse, ist egal. Die Industrie der Liebes-Apps will auch hier dabei sein, hat sich Produkte überlegt, auf die kein Paar mehr verzichten soll. Couple zum Beispiel. Der Titel, das englische Wort für Liebespaar. Eine App, die eine Art gemeinsames Tagebuch der Beziehung sein soll. Ein verbindendes digitales Moment der großen Liebe. Im Imageclip des Herstellers sind zwei junge Teenager zu sehen. Sie erwacht allein in ihrem Zimmer. Auf dem Display seine Nachricht: Guten Morgen, Schlafmütze. Sie schickt zurück: Guten Morgen, Sonne. Das Mädchen geht einkaufen, fotografiert die Fischtheke, schreibt: Sushi heute Abend? Zeitgleich läuft er eine Straße entlang und freut sich schon darauf, trägt das Date mit ihr gleich in den gemeinsamen Terminkalender der App ein.
You look like a dork.
Am Abend. Das Sushi war lecker. Er ist wieder nach Hause gefahren. Und damit er auch beim Zähneputzen nicht auf sie verzichten muss und sie nicht auf ihn, sind sie per Videostream miteinander weiterhin verbunden. Es knistert. Und am nächsten Morgen hat er eine Videonachricht für sie.
I'm almost to work and I wanted to say just to bring your umbrella, because it's for sure gonna rain.
Es wird heute regnen. Es gibt mehrere solcher Apps für Paare. Between zu Deutsch, dazwischen heißt eine andere. Es geht hier um die Aufzeichnung der gemeinsamen Erlebnisse. Das scheint etwas für frisch verliebte Paare zu sein. Für die Erfahrenen hat jetzt der Erotikmarkt die Smartphones für sich entdeckt.
Lovely ist das erste Sexspielzeug für Paare, das dafür gemacht wurde, ihr sexuelles Leben zu verbessern. Lovely wird vom Mann getragen und zeichnet die Bewegungen des Paares beim Sex auf. Das ist dank sensibler Sensoren im Gerät und eines ausgeklügelten Algorithmus möglich. Es liefert dem Paar dann Vorschläge, wie es seinen Sex verbessern kann.
Jacob Connick erlebt in Polen und in den USA. Seine Idee: ein Produkt namens Lovely.
Lovely ist ein Penisring. Man zieht ihn über das irrigierte Glied. Wenn der Ring angeschaltet wird, zeichnet er die Bewegungen auf. Sex besteht ja hauptsächlich aus Bewegungen. Die Daten werden nach dem Sex an eine Handy-App gesendet. In dieser App werden die Informationen analysiert. Im Anschluss macht die App Vorschläge, wie das Sexleben verbessert werden kann. Es geht hier um Geschwindigkeit, Dauer, um die Richtung von Bewegungen. Wir wissen auch, welcher Partner sich bewegt hat. Es sind viele Daten und die werden darüber hinaus mit anderen Angaben der Partner verknüpft. Das sind ausreichend Infos, die uns sagen, was die Paare tun, was sie mögen oder nicht mögen. Ich hatte die Idee nach dem Sex mit meiner Partnerin. Ich habe mich gefragt, wie viele Kalorien ich wohl verbrannt habe. Ich habe nach einer App geschaut, die das für mich checken kann. Ich habe nichts gefunden und dachte mir, vielleicht sollte ich so etwas bauen. Dann habe ich angefangen, mit Sexologen und Ingenieuren zu sprechen.
Ein Online-Sicherheitsdienst hat herausgefunden, dass 80% der Dating-Apps persönliche Informationen an Dritte weitergeben. Und 70% verfügen wohl über eingebaute Möglichkeiten, die unsere wahre Identität enthüllen können. Stichwort Big Data. Innerhalb weniger Minuten lassen sich Analysen von Texten durchführen. Analysen, die uns einem bestimmten Persönlichkeitsspektrum zuordnen lassen. Dabei muss nicht nur relevant sein, wen wir attraktiv finden und was wir schreiben, sondern auch zu welchen Uhrzeiten wir aktiv sind und an welchen Orten. Wie mag das also sein bei Apps, die unser Sexualleben vermessen wollen?
Wie Sie schon sagen, immer mehr Daten werden an verschiedene Unternehmen gesendet. Es ist ein Trend, dass alles auf Daten beruht. Wenn Leute das nicht wollen, müssen sie keine Daten von Lovely an unsere Server schicken. Wir haben uns entschieden, es offline nutzbar zu machen. Alle sind sicher.
Es soll aber die Möglichkeit geben, Daten an sie zu senden. Wozu?
Es gibt viele Wissenschaftler, die mit uns arbeiten wollen. Die Daten, die wir von Lovely bekommen, sind beeindruckend. Wenn wir beispielsweise Informationen von, sagen wir, 5000 Leuten haben, dann können wir Trends erkennen, haben ein größeres Bild vom sexuellen Leben der Menschen. Das können wir dann nutzen, um den Leuten bessere Tipps zu geben, wie sie ihren Sex verbessern können.
Geht es hier um Selbstoptimierung in allen Phasen des Lebens?
Wir wollen doch alle besser werden. Aber man sollte nicht besessen sein. Ich denke nicht, dass man den perfekten Körper braucht oder den perfekten Sex. Die meisten Leute sind mit dem Sex, den sie haben, ziemlich zufrieden oder mit ihren Körpern. Aber wenn wir es ohne großen Aufwand ein bisschen verbessern können, warum nicht?
Besser werden. Für Jacob Connick heißt das mehr Intensität. Für Jacob Connick sind die USA und die skandinavischen Länder besonders wichtig. Hier verspricht er sich die höchsten Gewinne. Seine Prototypen sind fertig. Jetzt ist er noch auf der Suche nach Investoren. Noch ist die Branche nicht so weit, den Sex virtuell simulieren zu können. Aber für Paare, die beispielsweise in einer Fernbeziehung leben, gibt es eine App, die Realität und Virtualität nah zusammenbringt.
Da muss ich jetzt kurz gucken, ob es schon genug geladen ist. Die haben wir gerade seit 20 Minuten erst.
Sabine Schwarz betreibt ein Erotik-Fachgeschäft in Berlin. Gerade ist eine neue Lieferung mit Vibratoren gekommen, die per App gesteuert werden können.
Ja, das ist so der neue Trend, dass man eben auch über die Entfernung miteinander spielen kann, dass Paare, der eine benutzt es und führt es eventuell auch ein und der andere sitzt vielleicht in einer Büroatmosphäre am anderen Ende der Welt und könnte dann das Produkt steuern, wann immer er meint, dass er es an- und ausschalten möchte und natürlich auch dann die Intensität bestimmen kann.
Ist es denn die Weiterführung von einer Sache, die es schon immer gab, oder ist das was ganz Neues, was Paare jetzt für sich erst entdecken können über diese technische Möglichkeit?
Also das ist absolut neu. Also die ersten ferngesteuerten Produkte im Luxussegment, die auch von der technischen Verbauung her hochwertiger sind, die gibt es ungefähr seit 2 Jahren. Und die App-gesteuerten Geschichten, die gibt es seit September 2014.
Entwickelt hat eines der Modelle Suki Dunham von Oh My Bot aus den USA. Ich erreiche sie an der Ostküste der Staaten und will wissen, warum das Smartphone nicht nur neben dem Bett liegen, sondern auch für die Aktivitäten im Bett genutzt werden soll.
So, when I was a kid, a young person, you know, say 14 or whatever, my first intimate.
Als ich noch ein Kind war, vielleicht so 14 Jahre alt, da war es meine erste intime Handlung, im Kino Händchen zu halten oder jemanden auf der Tanzfläche in der Schule zu küssen. Heute machen junge Leute ihre ersten Erfahrungen auf Skype oder Snapchat. Das alles passiert halt in dieser digitalen Welt, ob die Leute das mögen oder nicht.
Digital world and whether people like that idea or not, it's kind of there. You know, you climb into bed at night with your partner and instead
es ist so. Du gehst abends mit deinem Partner ins Bett und anstatt miteinander rumzumachen, hast du da dein iPad und spielst darauf herum. Warum nutzen wir also diese Technologie nicht, um Paare wieder miteinander zu verbinden?
Suki Dunham erzählt, dass vor allem Angehörige des Militärs auf ihr Produkt zurückgreifen würden. Überall da, wo Fernbeziehungen die Regel sind, wird Oh My Bot genutzt. Technisch funktioniert das so. Die Vibratoren sind per Bluetooth mit der App auf dem Smartphone verbunden. Durch eine sogenannte Peer-to-Peer-Verbindung treten dann die Smartphones der Partnerin und Partner in Kontakt. Also er steuert per Knopfdruck ihren Vibrator.
Das passiert alles über Google Plus. Also um dich zu verbinden, brauchst du einen Google Plus Account und die Frau braucht auch einen solchen Account. So findet und verbindet ihr euch.
Warum machen Sie das ausgerechnet über Google? Dem würde ich jetzt wirklich ungern solche Daten und Informationen anvertrauen.
We wanted to see from a company perspective, obviously when you release a product, you always want to kind of.
Aus Perspektive eines Unternehmens muss man immer schauen, dass das Produkt auch auf dem Markt bestehen kann. Investitionen in Software und Server sind groß. Aber gerade arbeiten wir an einer Peer-to-Peer-Verbindung, die unsere eigenen Server verwendet, so dass wir Google Plus komplett rausnehmen können. Das machen wir aber vor allem, weil beispielsweise in China Google gar nicht erlaubt ist. Wenn wir also den Kunden dort unseren Service anbieten wollen, dann brauchen wir Server, die in China sind. Nur so können sich auch die Leute dort miteinander verbinden. Es gibt also viele Gründe, von Google wegzugehen.
Was ist, wenn jemand meinen Account hackt? Das könnte einigermaßen unangenehm werden, oder?
Zuerst einmal muss die Benutzerin dem Zugriff von außen zustimmen. Das geht vielleicht schief, wenn jemand den Google Plus Account irgendwie hackt. Aber dann müssen die schon auch wissen, dass du diese App auch hast.
Susie Dunham und ihr Team gehen noch weiter. Sie arbeiten an einem Programm für die Smartwatch, einer appfähigen Armbanduhr des Herstellers Apple.
In unserer App wollen wir biometrische Daten verwenden, um unsere Vibratoren zu steuern. Wenn du also in Berlin bist und ich hier und wir verbunden sein wollen, kann dein Herzschlag meinen Vibrator kontrollieren. Das ist echt cool.
Die Apps und der Sex. Ein Milliardenmarkt, der gerade erst erschlossen wird. Wir selbst sind für die Daten verantwortlich, die wir Konzernen überlassen. Und die Frage bleibt, werden wir uns so tatsächlich näher kommen?